Denn mir ist aufgefallen und mir wurde bewusst, dass wahrscheinlich wir an keinem anderen Wert so sehr gemessen werden wie an diesem. Und es gibt wahrscheinlich auch keinen anderen Wert, bei dem es so deutlich auffallen wird, wenn wir daran scheitern, wie an dem Wert, wir lieben Menschen. Wenn wir Menschen draußen fragen würden, was sie mit Kirche verbinden, ich vermute, nicht viele würden sagen, Kirche ist dafür bekannt, dass sie Menschen liebt. Traurig, aber ich glaube wahr. Kirche ist nicht dafür bekannt unter den Menschen, dass sie Menschen liebt. Das heißt, wenn wir diesen Wert so als Gemeinde formulieren und auch irgendwo sichtbar werden lassen, dann könnte es passieren, dass Gäste diese Gemeinde betreten und erstmal skeptisch sind, wenn sie das sehen und jetzt besonders aufpassen und gucken, ist da was dran? Ist es hier wirklich eine Gemeinde, die Menschen liebt, so klar und so deutlich, wie es formuliert wird? Das Gebot der Liebe ist ja das wichtigste Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist unmittelbar verbunden mit dem Gebot, Gott zu lieben. Die beiden Gebote gehören zusammen. Das hat ja auch der Predigttext so deutlich gemacht. Man kann nicht Gott lieben und seinen Nächsten nicht lieben. Das funktioniert nicht, denn Gott ist Liebe. Das heißt, auch für uns als Christen darf es nichts Größeres geben, als zu lieben. Und trotzdem schleicht sich ja, und das, glaube ich, muss jeder von uns bekennen, auch bei uns immer wieder auch Lieblosigkeit ein. Und auch unsere Gemeinschaft hier als Friedenskirche Lübeck ist auch immer mal wieder von Lieblosigkeit geprägt. Keiner kann behaupten, frei von Stolz, von Bitterkeit, von Gleichgültigkeit und von Bosheit zu sein. Und ich schätze, wenn jemand sich auf die Suche machen würde, um zu gucken, wie wir an diesem Wert scheitern als Gemeinde, ich glaube, er würde nicht lange brauchen, etwas zu finden. Sollten wir also vielleicht doch lieber vorsichtiger sein mit dieser Formulierung? Wir könnten ja auch formulieren, wir versuchen es, Menschen zu lieben. Oder wir lieben einige Menschen. Oder vielleicht auch doch lieber nur, wir können Menschen in der Regel ganz gut leiden. Nein, dieser Wert ist alternativlos. Und das müssen wir auch uns bewusst machen, wenn wir von Werten reden, dann beschreibt dieser Wert nicht notwendigerweise den Ist-Zustand. Es ist nicht eine Beschreibung von dem, was wir sind, sondern von dem, was uns wertvoll ist. Wem und was wir entgegenstreben, was wir erreichen wollen, wovon wir uns prägen lassen wollen. Ja, und ich muss bekennen, ich bleibe immer wieder anderen und auch euch Liebe schuldig. Aber gerade deswegen will ich diesen Wert hochhalten, weil ich da nicht stehen bleiben möchte, sondern darauf vertrauen will, dass Gott mich genau dorthin verändert, weil es letztlich ja nicht unser Wert ist, sondern Gottes Wert. Und weil es Gottes Wert ist, soll es auch unser Wert sein. Wir lieben Menschen ist also als Wert alternativlos. Und wir starten heute eine neue Predigtreihe zu diesem Wert. Und die Predigt heute wird eine Grundlagenpredigt. Heute legen wir eine Grundlage und wir werden in den nächsten Predigten ganz praktisch auch entdecken, wie wir Menschen lieben können und wie es als Gemeinde ausgedrückt werden kann, dass wir Menschen lieben. Aber heute wollen wir erstmal entdecken, warum wir an diesem Wert als Gemeinde nicht vorbeikommen. Ob uns dieser Wert nun gefällt oder nicht, wir kommen an diesem Wert nicht vorbei. Und der Predigttext liefert uns letztlich 5 Gründe, warum es für uns alternativlos ist, Menschen zu lieben. Also, man könnte sagen, die Überschrift dieser Predigt, für uns ist es alternativlos, Menschen zu lieben. Wir kommen da nicht dran vorbei. Wir steigen also direkt mal ein in den Text. Ich lese nochmal die ersten 2 Verse aus dem Predigttext 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 8. Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Es ist für uns alternativlos, Menschen zu lieben, weil Liebe das Wesen Gottes ist. Das ist der erste Grund, den dieser Text liefert. Liebe ist das Wesen Gottes. Gott ist Liebe, heißt es hier. Das heißt, fester Bestandteil von dem, wie Gott ist, ist Liebe. Und Gott liebt jeden Menschen ausnahmslos. Jeden Menschen. Selbst die Menschen, die du nicht so lieben kannst, liebt Gott. Er hat jeden Menschen in Liebe geschaffen und jedem Menschen die Fähigkeit gegeben zu lieben. Also auch unsere Fähigkeit zu lieben kommt letztlich von Gott. Gott ist also Liebe und deshalb ist es für uns alternativlos, dass auch wir lieben. Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Christ und Lieblosigkeit, das ist ein Widerspruch in sich. Das ist vergleichbar mit jemandem, der behauptet, Veganer zu sein und trotzdem jeden Morgen Milch in seinen Kaffee gießt und sein Brot mit Salami belegt. Das ist ein Widerspruch in sich. Christ. Das bedeutet ja nicht nur, dass wir zu Jesus Christus gehören, sondern das bedeutet auch, dass wir Christus in jedem Bereich unseres Lebens ausstrahlen und widerspiegeln wollen. Und wie können wir Jesus Christus, dessen Wesen es ist, zu lieben, widerspiegeln, wenn wir lieblos sind? Nein, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Der erste und zweite Wert, Gott zu lieben und Menschen zu lieben, die sind untrennbar miteinander verbunden. Und du kannst Gott nur lieben und deine Liebe zu Gott wird immer auch dadurch sichtbar werden, dass du Menschen liebst. Gott zu lieben bedeutet ja, mit ihm zu leben und ihn immer besser kennenzulernen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich habe theologische Wahrheiten über Gott angesammelt und Gott zu erkennen. Denn ob wir Gott lieben, misst sich auch an unserer Liebe zu unseren Geschwistern und Mitmenschen. Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Zweitens. Menschen zu lieben ist für uns alternativlos, weil Gottes Liebe uns gerettet hat. Verse 9 bis 11. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Krass, ja? Die Bibel sagt, wir sind es schuldig, einander zu lieben. Das ist keine Option, nicht ein netter Ratschlag. Wir sind es schuldig, einander zu lieben. Menschen zu lieben ist alternativlos, weil Gottes Liebe uns gerettet hat. Wir haben es eben gehört, Gott ist Liebe und er liebt jeden Menschen. Teil des Wesens Gottes ist, dass er Liebe ist und gleichzeitig aber ist Gott heilig. Und der heilige Gott hat einen unbändigen Zorn gegen jede Ungerechtigkeit und Sünde. Könnte man auch sagen, das ist ja ein Widerspruch in sich. Gott liebt den Menschen und gleichzeitig hat er einen unbändigen Zorn gegen den Menschen, weil er an seiner Sünde verloren ist. Wie passt denn das zusammen? Die Heiligkeit Gottes und unsere Verdorbenheit schließt sich auch gegenseitig aus. Die Heiligkeit Gottes erträgt das Unheilige, das Verdorbene nicht. Aber die Bibel sagt auch, jeder Mensch ist in seiner Sünde verdorben. Und deswegen fordert jede Sünde Gericht. Jede Sünde fordert Blut. Das kann uns gefallen oder nicht gefallen. Aber auch das ist Grundlage des Evangeliums. Denn Hier verstehen wir die Liebe Gottes. In seiner großen Liebe überlässt Gott uns Menschen nämlich nicht einfach unserem Schicksal, dem Gericht, er überlässt uns nicht einfach den Tod, sondern er gibt seinen Sohn Jesus Christus das Wertvollste, was er hat, an unserer Stelle durch das Kreuz in den Tod. Jesus Christus, weil er uns so sehr liebt, stirbt stellvertretend für uns am Kreuz und führt für uns zu einem Sühneopfer. Und deswegen sind wir es schuldig, einander zu lieben, weil Gott in seiner Liebe alles für uns getan hat. Wie können wir einem anderen noch seine Schuld nachtragen, wenn Jesus unsere Schuld getragen hat, ohne dass wir es verdient hätten? Wie können wir noch eitel auf andere hinabblicken, wenn auch wir selber es nötig hatten, dass Jesus Christus für uns stirbt? Wie können wir noch andere verletzen, wenn wir selbst durch Jesu Wunden geheilt wurden? Gott hat uns, ohne dass wir es verdient hätten, seine Liebe geschenkt. Keiner von uns kann sagen, ich habe die Liebe Gottes verdient. Nein, du hast sie nicht verdient und Gott liebt dich trotzdem. Und er hat dir seine übergroße Liebe geschenkt und in seiner Liebe zu dir alles für dich gegeben. Aber wie können wir da dann noch anderen unsere Liebe vorenthalten? Nein, weil Jesus alles für uns gegeben hat, sind wir es schuldig, einander zu lieben. Dritter Grund. Menschen zu lieben ist für uns alternativlos, weil Gottes Liebe durch uns sichtbar werden soll. Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Keiner hat Gott je gesehen. Stimmt, oder? Also von uns zumindest nicht und ich glaube auch kein anderer Mensch je. Das heißt, auch die Liebe Gottes ist unsichtbar. Aber das Besondere ist, dass die Liebe Gottes durch Jesus Christus sichtbar geworden ist. Der unsichtbare Gott hat sich durch Jesus Christus sichtbar gemacht und auch seine Liebe für uns Menschen sichtbar gemacht. Aber nun blieb Jesus Christus ja leider nicht hier auf der Erde, sondern der ging zurück zum Vater. Und auch Jesus ist jetzt unsichtbar, für Menschen nicht mehr sichtbar. Aber das Spannende ist, dass es jetzt uns gibt, seine Gemeinde, den Leib Jesu. Ja, der Körper von Jesus ist seine Gemeinde. In Johannes 13, wir haben das am Anfang schon gehört, hat Annika vorgelesen, gibt es diese ganz wichtige Bibelstelle. Da heißt es in den Versen 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jeder Mensch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Es gehört ja auch zum Herzschlag unserer Gemeinde, dass wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Letztendlich ist das so ein ganz tiefer Wunsch, den Gott uns geschenkt hat, dass wir mit unserem Glauben nicht alleine bleiben, sondern dass Menschen erkennen, dass Jesus Christus ihr persönlicher Retter ist. Und deswegen sendet uns Jesus ja auch in die Welt und für uns hier in diese Stadt, in unser Umfeld hinein und er sagt, verkündigt das Evangelium. Aber wisst ihr was? Das Wichtigste beim Evangelisieren ist nicht die Botschaft. Ich sag's nochmal. Ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen innerlich aufregt, aber das ist wichtig. Das Wichtigste beim Evangelisieren ist nicht die Botschaft. Das Wichtigste ist die Liebe. Es heißt ja nicht, daran werden sie erkennen, dass ihr die Jünger Jesus seid, wenn ihr ein gutes Wort habt, eine klare Predigt, eine worttreue Verkündigung. Das ist alles gut und das ist wichtig, aber das Wichtigste ist die Liebe. So viele Menschen haben eine regelrechte Aversion gegen Evangelisation. Und ich glaube, das liegt daran, weil sie die gute Nachricht von Jesus Christus nicht als eine Botschaft der Liebe bekommen haben, sondern als einen Faustschlag mitten ins Gesicht empfunden haben. Kann das sein? Ich glaube, das Erste und Wichtigste, was Menschen wahrnehmen, auch wenn sie als Gäste in unseren Gottesdienst, in unsere Gemeinde kommen, ist nicht die Predigt. Ist nicht die Botschaft, die wir verkündigen, sondern das Erste, was Menschen wahrnehmen, ist, wie die Menschen hier miteinander umgehen, wie mit ihnen umgegangen wird. Das Erste, was sie wahrnehmen, ist, was hier für eine Atmosphäre herrscht. Und die Frage, was für eine Atmosphäre herrscht, kann schon so viel Verkündigung vom Evangelium sein. Wenn die Atmosphäre vergiftet ist, dann verliert die beste Botschaft ihre Wirkung. Und ich möchte an dieser Stelle mal allen danken, die dafür sorgen, dass hier eine Atmosphäre der Liebe geprägt wird. Die morgens hier stehen und mit einem Lächeln die Leute begrüßen, die früher aufstehen, um hier das Café vorzubereiten, die diesen Gottesdienst mitgestalten, die andere Menschen anlächeln. Ein Lächeln auf den Lippen, das sagt ja schon so viel aus, ne? Kommen wir rein, morgen muffelig, ja, und ja, geben vielleicht noch widerwillig die Hand oder lächeln wir einander an, merkt man ja auch, hier kann man sich wohlfühlen, weil die Leute gehen irgendwie liebevoll miteinander um. Jeder von uns kann mit ganz einfachen Mitteln eine Atmosphäre der Liebe prägen und das ist das Erste, was Gäste wahrnehmen werden und auch das Wichtigste. Das setzt am Anfang das Vorzeichen. Fühle ich mich wohl? Nehme ich auch alles andere, was jetzt kommt, wohlwollend entgegen? Selbst die evangelistische Botschaft, die mir auch an den Kopf sagen muss, ich bin ein Sünder? Oder ist da von vornherein so ein negatives Vorzeichen, weil irgendwie ist das keine Wohlfühlatmosphäre und wenn mir dann noch gesagt wird, turn or burn, ja, dann ist das eine Botschaft, die tut richtig weh. Die macht mich nicht auf, sondern die verschließt mich. Und ich finde, wir sind an diesem Punkt als Gemeinde auf einem guten Weg. Hier entsteht eine Atmosphäre der Liebe und trotzdem dürfen wir uns das sagen lassen, so mit einfachen Mitteln wie einfach mal die Mundwinkel nach oben, fröhlich und wohlwollend auf Menschen zugehen, das schafft eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann, in der man gerne ist. Dieser Wert, wir lieben Menschen, ist für uns alternativlos, weil Gottes Liebe durch uns sichtbar werden soll. Und der vierte Grund, warum wir Menschen lieben sollen, alternativlos ist, zeigt, warum es eigentlich total einfach ist, eine Atmosphäre der Liebe zu schaffen. Und das ist, weil Gottes Liebe in uns ist. Gottes Liebe ist schon längst in dir und in mir. Verse 13 bis 16. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer Jesus Christus als seinen Retter erkannt und hat und bekennt, der bekommt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nicht irgendwas Komisches, etwas Seltsames, sondern der Heilige Geist ist Gott in uns. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Das klingt auch ein bisschen komisch, dass Gott in uns einzieht durch den Heiligen Geist, aber genauso ist es. Mit dem Heiligen Geist zieht auch die Liebe Gottes in uns ein und die Liebe Gottes wohnt in dir und in mir. Und durch unseren Glauben an Jesus Christus entsteht diese enge Verbindung zu Gott und seine Liebe fängt an, in uns zu wachsen. Und das sagt ja schon so viel über Gott aus. Er möchte in uns wohnen. Ja, oft kommt uns Gott vor als so ein distanzierter Gott, der meilenweit entfernt ist und nichts mit uns zu tun haben möchte. Und manchmal frage ich mich als Christ sogar, Gott, wo bist du? Weil er manchmal in meinem Alltag meilenweit entfernt scheint. Aber dabei vergesse ich, dass Gott ja in mir wohnt. Ich muss gar nicht fragen, Gott, wo bist du? Weil er ja in mir ist. Und dieser Gott, der in uns wohnt, möchte in uns seine Liebe hervorbringen, damit sie für andere sichtbar werden kann. Aber das ist kein Automatismus. Hier heißt es ja, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und wir können auch gegen dieses Werk Gottes in uns arbeiten. Wir können den Heiligen Geist dämpfen und sein Wirken in uns behindern, zum Beispiel indem wir uns für Lieblosigkeit entscheiden. Wenn wir uns bewusst gegen dieses Wirken des Heiligen Geistes verschließen und unseren Stolz festhalten, unsere Bitterkeit festhalten, unseren Ärger, unseren Groll festhalten und uns vielleicht sogar besser fühlen, wenn wir den anderen niedermachen können, ja, dann dämpfen wir das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und in der Liebe zu bleiben, ist kein einfacher Spaziergang. Es ist auch immer wieder echte Arbeit. Ich habe mir, oder wir als Familie haben uns letztes Jahr im Sommer ein Stand-Up-Paddleboard gekauft. Ein Stand-Up-Paddleboard, das dafür bekannt ist, dass es besonders gut, dass es einen guten Geradeauslauf hat. Man paddelt ja beim Stand-Up-Paddleboard im Stehen, so, und muss dann immer wieder das Paddel wechseln, weil je länger man auf einer Seite paddelt, desto mehr bewegt man sich natürlich dann noch in eine Richtung. Und dieses Paddleboard, das hat einen guten Geradeauslauf, das heißt, man konnte schon mehrere Schläge auf einer Seite machen, ohne dass es eine Kurve machte. Und ich dachte mir, es ist gut, so ein Board mal zu testen, und habe mich entschlossen, die Wakenitz runterzufahren. Von Rotenhusen bis nach Lübeck. Habe mich also mutig auf das Board gestellt und habe angefangen zu paddeln, war auch ganz begeistert am Anfang. Ja, der Geradeauslauf war klasse. Aber irgendwann passierte es, dass das Board plötzlich hin und her wankte. Ich musste nur noch einen Schlag auf der einen Seite machen und bog mich komplett zur Seite. Da habe ich gefragt, was ist das denn jetzt? Ist das Board schon kaputt? Ist es doch nicht so toll? Habe ich in ein falsches Board investiert? Aber dann merkte ich, das ist eigentlich typisch bei der Wagnitz im August, dass die Wagnitz total verkrautet war. Das Kraut kommt nach oben und das Kraut hat sich in der Finne hinten, also in diesem diesem Segel nach unten, verfangen. Und dadurch, dass sich das ganze Kraut da hinten gesammelt hat, habe ich mich zur Seite bewogen und ich bin nicht mehr geradeaus gefahren. Und mir blieb nichts anderes übrig, als ans Ufer zu fahren, immer wieder und die Finne vom Kraut zu befreien, um dann einigermaßen gut weiterzufahren. Es war eine sehr anstrengende Route, ja, weil von Rotenhusen bis nach Lübeck sind es 14 Kilometer und ich schätze, 10 Kilometer waren verkrautet und dann alle 200 Meter an Ufer zu fahren. Danach wusste ich, was ich getan habe. Und ich glaube, dass der Heilige Geist genau das auch mit uns bewirkt, dass er dieses Kraut zum Vorschein bringt und uns sagt, es ist an der Zeit, wieder ans Ufer zu fahren und das Kraut loszuwerden, damit du wieder geradlinig fahren kannst, damit ich wieder an dir wirken kann und das hervorbringen möchte, was ich möchte. Da gibt es Dinge in unserem Leben, die dämpfen das Wirken des Heiligen Geistes. Bitterkeit, also die fehlende Bereitschaft zu vergeben. Groll über Verletzung. Ja, auch Schmerz ist es, Boshaftigkeit. Und all diese Dinge, die müssen wir loslassen, dürfen wir abgeben bei Gott, dürfen wir um Vergebung bitten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns immer wieder an so Punkte bringt, wo unsere innere Finne voll ist mit diesem ganzen Kram und wir merken, wir kommen nicht mehr vorwärts. Und dann lädt uns der Heilige Geist ein, ans Ufer zu gehen und diesen ganzen Kram abzuladen, um dann wieder in der Liebe zu Gott wachsen zu können, in der Liebe zu Menschen. So, der letzte Punkt, den dieser Text hergibt, warum es alternativlos ist, Menschen zu lieben, ist, weil wir durch Gottes Liebe eine neue Freiheit haben. die Verse 17 bis 19. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, dass hinter jeder Lieblosigkeit am Ende eine Angst steht. Hinter jeder Lieblosigkeit steht am Ende eine Angst. Vielleicht die Angst, wertlos zu sein. Die Angst, wertlos zu sein, bringt mich vielleicht dazu, andere schlecht zu behandeln, um mich selber besser zu fühlen. Vielleicht ist es die Angst, schwach zu sein. Und die bringt mich dann dazu, mich irgendwie aufzuspielen und den starken Macker zu machen. Vielleicht ist es die Angst, verletzt zu werden. Und die bringt mich dazu, mich von anderen zu distanzieren, nichts von mir preiszugeben, eben halt nicht zu lächeln. Aber hier heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Furcht aus. Durch Gottes Liebe haben wir eine neue Freiheit. Als Kinder Gottes brauchen wir keine Angst mehr zu haben, denn wir sind bedingungslos geliebt. Du bist bedingungslos geliebt von Gott, da ist kein Mangel an Liebe mehr. Durch Gott bist du bedeutsam. Du brauchst keine Minderwertigkeitskomplexe haben, weil du ein Königskind bist und du ein Erbe Christi bist. Ja, und du hast auch eine sichere Zukunft. Es kann nichts passieren, was dir diese sichere Zukunft raubt. Das, was Gott dir geschenkt hat, das kann dir keiner mehr rauben. Wir haben eigentlich keinen Grund mehr, Angst zu haben. Und die Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, je mehr wir in dieser Erkenntnis wachsen, dass Gott uns liebt, dass wir geliebt sind, und je mehr wir voll werden von dieser Liebe, desto weniger werden wir diese Angst haben, die uns zu schlechten Eigenschaften bringt. Wir brauchen uns nicht mehr selber um Sicherheit, um Annahme, um Bedeutung bemühen, weil wir das alles in Gott haben. Und hier merken wir wieder, die Antwort ist Liebe. Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, das hängt zusammen. Aber die Liebe ist nicht darin erschienen, dass wir zuerst geliebt haben, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Damit beginnt es. Und darauf dürfen wir uns stützen. Gott liebt uns, er beschenkt uns mit seiner Liebe, aber auch mit dem Ziel, dass wir anfangen zu lieben. Zuerst unseren Herrn, aber dann auch jeden Menschen, den wir begegnen. Und ich bin gespannt, was wir auf dieser Reise mit diesem Wert noch erleben werden. Nächsten Sonntag wird es weitergehen. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Amen.